So, das Volk Israel ist also gerade, gehen wir mal auf das nächste Bild, Schaubild. Sehen wir letzten Sonntage ja öfters die Schöpfung, Adam und Eva, der Sündenfall, Arche Noah, Turmbau zu Babel, so die Patriarchen, die 12 Stämme, Mose, die Plagen, Auszug aus Ägypten, und wir befinden uns jetzt quasi in diesem Zeitfenster. Vom Teilung des Toten Meeres bis zum Überschreiten des Jordans. Und in diesen 40 Jahren durch die Wüste hat das Volk Israel diese erstaunliche Versorgung erlebt. Doch was passierte zuallererst? Sie machten Mose und Aaron Vorwürfe. Also Bibelleser, die so die Geschichte von Mose kennen und von den ganzen Plagen und wie der Pharao sie dann ziehen lassen musste, weil doch Gott so mächtig war, müssten nur sagen, sag mal, habt ihr denn nicht begriffen, dass es mit dem lebendigen Gott zu tun hat? Und warum jammert ihr denn jetzt hier schon wieder so rum? Aber das Volk sagte so in Vers 3, hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Also das Endergebnis ist eigentlich das gleiche. Also warum sollte Gott sie in Ägypten töten? Warum ist es besser, als in der Wüste verhungern? Die Wüstenwanderung mit all ihren Schleifen ist ein Symbol, ist eigentlich ein Blick für das Leben eines Christen. Hört sich für euch jetzt nicht extrem attraktiv an. Aber wenn wir auf eine himmlische Perspektive, auf die Ewigkeit zublicken, dann ist es das verheißene Land, das wir noch nicht erreicht haben. Aber wir haben unser altes Leben Ägypten hinter uns gelassen. Dort, wo unser Leben nur aus Arbeit, Essen, Schlafen besteht, übrigens. Wenn ich mich denn so umguck, und Bernhard hat es so toll in der Einleitung ja gesagt, was wir eigentlich schon für selbstverständlich nehmen, was es aber eigentlich nicht ist. Und dann beobachten wir vielleicht manchmal den Trott von uns selber oder aber von unseren Mitmenschen, dann stellen wir fest, außer Arbeiten, Essen und Schlafen ist wenig da an Lebensperspektive, an Lebensfreude, ein Ausblick für Späteres. Es gab bei mir so eine Zeit, als ich so gemerkt habe, dass ich so ganz leicht anfällig für so Muskelzerrungen war. Das war so vor 10, 15 Jahren. Und ich dann nicht mehr richtig Fußball spielen konnte, weil ich gemerkt habe, wenn ich einmal so einen schnellen Antritt gemacht habe, bin ich gleich wieder wochenlang nur rumgehumpelt und war dann beim Arzt und dachte dann so mit Anfang 30, das fühlt sich echt ätzend an, wenn der Körper quasi nicht mehr so kann, wie er will, mit Anfang 30. Ich habe das glücklicherweise überwunden, kann wieder rennen wie verrückt. Und trotzdem merke ich ja, es ist ja so, dass die körperliche Verfassung auf einem absteigenden Ast ist. Und der Trott von unserer Gesellschaft ist Arbeit, Essen, Schlafen. Was geht uns das, was morgen ist, an? Wären wir doch lieber in Ägypten gestorben mit vollem Fleisch und Brot. Aber wären in dieser Sklaverei Arbeit, Essen, Schlafen in der Mühle gewesen. Und eigentlich ist es so, ich wäre da schon lang ausgeflippt, und wie gut, dass ich nicht Gott bin. Weil ich hätte hier in dem Moment auch dem Volk gesagt, wisst ihr was, sofort umdrehen, geht wieder zurück, lasst mich nur in Frieden. Ich habe euch bis hierher geführt in die Wüste. Ich sag mal, vertraut ihr mir denn gar nicht? Ist denn quasi das erste menschliche Bedürfnis, Magenknurren, gleich so, dass ihr denkt, ich lasse euch da jetzt im Stich? Und während ich so das vorbereitet habe, dachte ich so, also für den Einkaufen, dass der Kühlschrank voll ist, da sind die Dani und ich zuständig. Wir haben auch so tolle Plastikkärtchen, das funktioniert immer. Man kann einkaufen. Und wenn der Kühlschrank, manchmal ist er voll und manchmal nicht so voll. Aber wenn jetzt unsere Kinder, nur weil Beispiel nach dem Urlaub oder sonst irgendwo der Kühlschrank nicht gleich gefüllt ist, da anfangen würden in Panik zu kommen oder uns in Frage stellen oder sagen, ja, jetzt müssen wir was einkaufen, wir wissen gar nicht, und bei den Nachbarn gleich klingeln und fragen, können wir bei euch was haben? Dann würde ich sagen, immer ganz locker, wir sind noch nicht dazu gekommen, du stirbst doch jetzt nicht gleich dran. Halt's doch mal aus und wir werden dann rechtzeitig wieder was besorgen. Und Gott sagt da auf dieses Volk hinzu, anstatt ihnen gleich eigentlich sie wieder nach Hause zu schicken nach Ägypten, spricht gleich Gott in Vers 4, ich werde für euch Brot vom Himmel regnen lassen. Und das ist doch schon erstmal gleich ein Hammerwunder zu denken, ich kümmere mich doch um die Versorgung. Und vor allem, die kommt nicht so, wie ihr es in den letzten Jahren gewohnt war. Und keiner eurer Großeltern kann erzählen, dass das so war, schon immer, oder? Und wie oft hängen wir an Sachen, dass wir uns Dinge nicht vorstellen können, nur weil wir sie noch nie so hatten. Und Gott ist eine neue Zeit gegangen und er sagt, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen so viel auflesen, wie sie für sich, für jeden Tag brauchen. Und dann sagt er ein ganz interessanter Gedanke, auf diese Weise will ich prüfen, ob sie meine Anweisungen befolgen oder nicht. Und für mich ist so, das eine Wunder ist das Manna selbst. Aber das könnte man ja auch irgendwie erklären. Und ich habe da auch schon bei irgendwelchen Wissenschaftssendungen und so weiter so Phänomene, ist es irgendein Insektensekret, das sich da über die Nacht bildet und dann auf irgendwelche Blätter niederlässt. Und das ist dann das Manna und das man dann so essen konnte. Und haben sie gemerkt, es ist essbar. Also da gibt's sicher interessante wissenschaftliche Studien, aber glaub, keine der wissenschaftlichen Studien kann uns erklären, wieso dieses Manna nur 6 Tage da war und an einem Tag nicht da war. Also das musste mir mal ein Wissenschaftler erklären. Genauso, dass mir ein Wissenschaftler erklärt, wieso ist es 6 Tage lang am nächsten Tag verdorben, aber nur vom 6. auf den 7. Tag ist es nicht verdorben, kannst du wieder essen. Das kann mir kein Wissenschaftler erklären. Und hier beginnt für mich eigentlich das Wunder, dass ich begreife, da war Gott viel größer, als es menschlich, wissenschaftlich erklärbar wäre. Zudem wir in unserer ganzen astronomischen Lauf, den unsere Zeit ja nimmt, ist das Jahr astronomisch festgelegt. Wir kreisen einmal im Jahr um die Sonne. Danke. Wir haben den Monat, so vom Prinzip, weil da ist der Lauf des Mondes. Und wir haben den Tag, einmal um die eigene Achse. Die Woche ist astronomisch keine Größe. Ist astronomisch keine Größe, die wissenschaftlich eine Logik hat. Ist doch mal interessant. Gott setzt was ein, was sich astronomisch, wissenschaftlich nirgends notwendig ist. Du brauchst die Woche scheinbar gar nicht, weil die sich an keinem der umkreisenden oder rotierenden Bewegungen, die der Himmel, die Erde, die Sonne macht, festzulegen ist. Und Gott setzt es ein und sagt, also, 6 Tage gibt's Versorgung, Manna, an einem Tag nicht. Am 6. Tag könnt ihr so viel sammeln und da wird's nicht verdorben. Wenn ihr es vorher macht, verdirbt's. Übrigens, Manna bedeutet übersetzt, was ist das? So, das fand ich auch so interessant, als bei dem Lied so, als der so da reinkam, Manna, Manna. Hä? Was ist das? Ist das ein Lied? Manna heißt einfach nur, was ist das? Die haben sich das angeguckt. Hä? Manna? Was ist das? War die große Frage. Und dann brauchten sie erstmal eine Erklärung. Was ist es? Weil sie es nicht kannten. Und Mose sagt, das ist das Brot, das der Herr euch zum Essen gegeben hat. Es wurde von Gott geschenkt, aber sie mussten selber sammeln gehen. Ich finde es auch interessant. Warum ist es so, dass Gott hätte doch auch machen können in seinem Wunder, dass er sagt, ihr habt einfach 40 Jahre lang keinen Hunger. Hey, vom Prinzip her hätte er es doch auch machen können. Aber warum stellt er quasi was zur Verfügung und dann musst du aber trotzdem selber hingehen und es aufsammeln? Und vor allem auch diese ganzen Regeln drumherum. Offensichtlich ist es Gott wichtig zu sehen an uns, hören wir auf das, was er sagt, oder setzen wir uns drüber hinweg? Setzen wir uns drüber hinweg? Und wie oft setzen wir uns über Sachen hinweg? Und dann heißt es da in Vers 18, als sie es jedoch abmaßen, hatten diejenigen, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel, und diejenigen, die nur wenig gesammelt hatten, fehlte nichts. Jeder hatte genau so viel gesammelt, wie er brauchte. Und 40 Jahre lang war dieses Wunder der Versorgung des Mannas. Ich mache jetzt mal einen Sprung so in das Ende der fast 40 Jahre Wüstenwanderung und Geschichte. Und da heißt es in 4. Mose 21, ich lese ab Vers 4b, doch unterwegs wurden die Israeliten ungeduldig und sie klagten Gott an, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Das geht uns sowas von auf den Keks. Ich habe vor 2 Tagen mit 15 Ranger auf dem Freigelände geschlafen. Draußen war richtig toll. Ich hatte nur eine viel zu laute Luftmatratze, weil ich nicht auf dem harten Boden liegen will. Und der Finn war so ein ganz tapfer, der lag da ohne Luftmatratze auf dem Boden. Und ich dachte mir dann so, ein Spruch, den ein Freund mir mal so gesagt hat, war, hart ist hart und weich ist weich, aber immer weich ist auch hart. So diese Versorgung von dem Manna war schon toll, aber immer diese Versorgung mit dem Manna geht ja irgendwann auf den Keks und man denkt so, jetzt mal was anderes, jetzt einfach mal was anderes. Das ist ja bei unseren Kindern, die können Cola saufen, so wie, das wird denen nie, aber wenn ich denn so einmal denke, wenn es nur Limo gibt, irgendwann kann ich nicht nur normales Wasser trinken oder ein Bier, also alkoholfreies. Einfach mal was anderes. Und es ging denen echt auf den Keks. Und dann, wenn wir weiterschauen in 5. Mose 8, Vers 1, und das ist interessant, was Mose denn so rückblickend von diesen 40 Jahren Versorgung in der Wüste mit dem Manna, was er sagt. Und ihr werdet gleich während wir die Verse lesen, auf einmal hellhörig. Und ich glaube, bei euch fängt was an zu klingeln. 5. Mose 8, Vers 1 und folgende Verse heißt es, befolgt gewissenhaft alle Gebote, die ich euch heute gebe, dann werdet ihr leben und viele Nachkommen haben und das Land erobern, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Ja, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Munde des Herrn kommt. Hier sind verschiedene interessante Aspekte drin. Zum einen, Gott hat uns was verheißen. Gott hat uns eine Perspektive verheißen. Damals das Volk Israel hatte die Perspektive, in das verheißene Land Kanaan zu gehen, wo ihnen von Gott geschenkt ist. Gott hat uns was verheißen. Er hat uns was in Aussicht gesagt. Es wird mal einen Ort geben, da gibt's kein Leid, kein Tod, kein Geschrei mehr. Es wird so sein, dass wir in Gemeinschaft leben ohne einen Mangel. Und auf diesen Himmel, auf diesen Ort freue ich mich echt für die Zukunft. Ich sage, ey Gott, das wird so cool. Ich hoffe, viele meiner Freunde, ich hoffe, dass echt alle aus der Gemeinde dabei sind und dass wir an diesem Ort Party ohne Ende haben. Und dann heißt es aber hier, erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr euch während der 40 Jahre durch die Wüste geführt hat. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen. Und wisst ihr was? Christsein ist ein Weg, der nicht hochmütig geht, sondern der demütig geht. Und wie gibt's echt Situationen in unserem Leben, wo wir Demut echt lernen dürfen? Demut lernen dürfen in den verschiedensten Aspekten. Indem wir nicht so reagieren, wie es manchmal die Menschen um uns herum machen. Mit einer Ellbogengesellschaft sich vorwärts zu bringen. Was habe ich mitbekommen, wie Leute gesagt haben, hey, das ist echt hart, wenn du in die Pfanne gehauen wirst für was, was du nicht verbrochen hast. Und du denkst, ich könnte bei dem echt auch Dinge aufs Brot schmieren. Die stimmen sogar. Aber weil ich mit einer anderen Herzenshaltung, Wesenshaltung bin, schlucke ich das jetzt runter und werde den jetzt nicht anschwärzen vor unserem Vorgesetzten oder egal was. Und da Demut lernen. Und da gibt's verschiedene Dinge, wo vielleicht du und ich in unserem Leben ja schon Demut gelernt haben. Aber wie hat mal jemand gesagt, der untere Weg ist immer frei. Der untere Weg, der demütige Weg ist immer frei. Da drängeln sich nicht die Leute drum und wollen dann mitgehen. Unser Weg als Christsein ist echt ein Weg, wo unser Charakter auf die Probe gestellt wird. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt in unserem Christsein, dass wir, wie gehen wir mit Herausforderungen des Lebens um? Ja, wie gehe ich damit um, wenn ich verleumdet werde, wenn mir Unrecht getan wird, wenn mir gekündigt wird, wenn ich merke, da kommen Reparaturen auf mich zu, die meinen Geldbeutel übersteigen, die ich eigentlich gar nicht geplant habe. Und wenn es einfach auch Menschen gibt, die böse sind, wie gehe ich dann um? Und da müssen wir auch gar nicht drum hoffen, dass es nur Menschen von außen sind. Manchmal tun ja die Verletzungen in der eigenen Familie oder in der eigenen Gemeinde viel mehr weh, dass ich mich zurückziehen kann und sage, mach doch euer Zeug alleine, das tue ich mir nicht mehr an. Wir werden in unserem Charakter auf die Probe gestellt werden. Und dann sagt Gott hier, er ließ eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ, dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet, um zu zeigen, dass wir mehr als Brot zum Leben brauchen. Ja, dass wir aus jedem Wort leben, das aus dem Munde Gottes kommt. Bei der Vorbereitung bin ich ganz überrascht gewesen, dass genau dieser Satz sowohl in Matthäus 4, Vers 4 als auch in Lukas 4, Vers 4 steht. Es ist jedes Mal 4, Vers 4, Matthäus und Lukas, wo Jesus selbst versucht wurde. Und ich lese hier den Bibeltext aus Matthäus 4, die Verse 1 bis 4. Jesus, bevor er seinen Dienst wirklich startete, heißt es da, nachdem er ja getauft wurde von Johannes dem Täufer, danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Ist so interessant, er wurde in die Wüste geführt, um den Charakter zu prüfen. Ja, meint ihr denn, uns geht's besser wie Jesus? Wenn er in die Wüste geführt wurde und interessant, das Volk Israel ist 40 Jahre, Jesus hat das Ganze in 40 Tagen ich würde mal sagen, im Schnellverfahren gelernt, weil wenn du, ich komme jetzt auf Vers 2, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Ich wäre schon am nächsten Morgen sehr hungrig und würde das nicht aushalten. Aber da ist es, nachdem er 40 Tage, 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Ist doch interessant. Jesus bezieht sich hier auf den 5. Mose-Text, wo es heißt, ist klar, als manchmal auch wenn unser Kühlschrank voll ist, das Bett weich, die Heizung warm, sind wir Deutschen sowieso ein Volk von unglücklichen Motzer und Meckerer, unzufrieden. Wenig Dankbarkeit so oft zu sehen, obwohl wir uns das bewusst machen, wie toll es ist, dass wir nachher einfach genug zu essen haben. So, und in diese Wüste, und Jesus bezieht sich auf diesen Text und sagt, ey, vom Brot allein will ich nicht satt werden, sondern von einem jedem Wort. Jetzt hat aber dieser 5. Mose gibt eigentlich raus und sagt, diese Versorgung mit dem Manna sollte uns eigentlich zeigen, dass wir nicht von menschlicher Speise satt werden müssen. Ganz natürliche Dinge, sondern dass es von der übernatürlichen Speisung ausgeht, von der wir wirklich satt werden. Und er hat auch nicht erwartet, und bei Jesus, wir lesen nirgends, dass Manna vom Himmel fiel. Er hat auch keine Steine zu Brot machen lassen oder sonst irgendwie. Und in Johannes 6 löst sich jetzt auch dann die Frage auf, Manna, Brot vom Himmel, ein Schatten auf Christus. Weil da heißt es in Johannes 6, die Verse 26 und folgende, Jesus erwiderte, muss vorausschicken, die Menschen haben damals gerade das Wunder der Speisung der 5000 erlebt. Und die sind echt satt geworden. Und das war eine tolle Sache. Und die waren am nächsten Tag auf der Suche, wo ist denn Jesus wieder, weil hier ist jemand, der uns quasi sättigt, der Brot vermehren kann. So wie unser tolles Bild da drüben ist mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Also wenn ich wo eingeladen werde und gut esse, dann bin ich eigentlich da gern bald wieder und würde mich auch bald gern wieder melden und mal sagen, hallo, ich bin gerade auf der, können wir, habt ihr nicht was da? Und so ging es denen auch und sie waren auf der Suche nach Jesus und dann sagt Jesus zu ihnen in Vers 26, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen, sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeig uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Was für ein Zusammenhang, den er Jesus auf einmal herstellt. So wie das Manna den Israeliten gegeben wurde, um in der Wüste zu überleben, so ist auch das Wort Gottes uns als tägliche Speise gegeben. Als tägliche Speise, nicht einmal in der Woche, sondern an allen 6 Tagen der Woche. Und es reicht auch nicht, sich für mehrere Tage voll zu stopfen. Jesus ist vom Himmel herabgekommen und er ist die tägliche Speise. Und wisst ihr was? Die Menschen, die sich nicht auf diese Wanderung ins verheißene Land aufgemacht haben, die haben da überhaupt keinen Bezug. Denen ist es völlig fremd, dass wir aus dem Wort Gottes echt Kraft schöpfen. Dass wenn wir an Jesus Christus glauben, der das von Gott gesandte Brot ist vom Himmel, das übernatürlich kommt, damit können die Ägypter nichts anfangen, weil ihnen gibt's nicht die Kraft und sie können es nicht aufsammeln. Aber wenn wir uns mit Gott auf die Reise begeben, zu dieser himmlischen Perspektive, dass wir diese Ewigkeit mit ihm erleben, dann werden wir in dieser Zwischenzeit nur überleben, wenn wir an Jesus festhalten und im Wort Gottes festhalten. Und jetzt ist ja jeder von uns, meine, da gibt's verschiedene Modelle. Die einen sagen, also 3-mal am Tag essen ist gut. Die anderen sagen, nee, 5-mal am Tag kleine Mahlzeiten. Die anderen sagen, viel Wasser trinken vorher und dann ein bisschen essen ist gut. Und die anderen sagen, nee, abends nichts mehr essen ist gut. Das ist ja völlig egal. Aber wir wissen alle, dass ein gewisses regelmäßiges Essen ist gut. Und mit regelmäßig Essen meinen fast alle Mediziner, täglich. Es gibt mal ein Heilfasten, wo man sagt, ich halte es auch mal ein paar Tage aus, nichts zu machen. Irgendwie für Entgiftung oder Entschlackung oder sonst irgendwas. Und dann denke ich, ich gucke auf uns Christen und dann sagen, wie essen wir eigentlich das vom Himmel gegebene Manna? Und das würde ich dann fast sagen, da gibt's vielleicht Leute in uns, natürlich nicht du, aber Menschen unter uns, die sagen, ich esse einmal die Woche und das ist am Sonntag. Da komme ich in Gottesdienst, da höre ich ja so viel Wort Gottes. Unser Pastor predigt, liest so viel Bibeltext vor, das reicht ja für die ganze Woche. Hauen sich den Magen voll und vielleicht reicht es nur irgendwie am Montag, aber eigentlich ist es so, Jesus sagt, am nächsten Tag ist das vom Vortag eigentlich schon fast voller Würmer. Wir müssen morgen frisches Manna sammeln. Morgen frische Begegnung mit Jesus sammeln. Morgen frisch aus dem Wort Gottes lesen. Warum? Weil es gesund ist, wenn ich täglich zu meiner Ration komme. Interessant ist folgender Gedanke, dass der, der viel Manna aufsammelt, am Ende nicht viel mehr hat. Und der, der nicht so viel sammelt, auch genug zum Leben. Aber dieses täglich Sammeln. Und ich mache uns Mut als Nachfolger Jesus, dass wir dieses Manna nicht einmal die Woche uns reinfeuern und vielleicht noch gucken, ob wir eine zubereitete Mahlzeit irgendwie aus dem Fernsehen kriegen von Joyce Meyer oder sonst irgendjemand, der im Fernsehen sein Manna anbietet, sondern dass wir selber Manna aus der Bibel herausnehmen, dass es uns Kraft und Perspektive gibt. Und dann ist nämlich der hochinteressante Aspekt der, wie habe ich gesagt, wir essen so, dass wir einmal die Woche viel essen und die Rest der Woche gar nicht. Die Bibel sagt, wir sollen 6 Tage essen und dann musst du eigentlich am 7. Tag gar nichts essen. Und was bedeutet es? Da kann ich meinen Gottesdienst sparen. Nee, dann kann ich kommen und ich habe so viel, dass ich weitergeben kann. Ist es nicht ein Hammer? Wir kommen zusammen. Keiner von uns hat Verhungerungserscheinung, Mangelerscheinung, Hungerschwäche, was auch immer dich was auch immer du da sagen möchtest, sondern wir kommen gut gelaunt, wohlgenährt zusammen und können das nur austeilen und verteilen. Was ist denn das für ein Hammer? Und auf einmal merken wir, das ist so genial, miteinander sonntags zusammen zu sein. Und ich sag dir, ich kenne das von meiner Frau, also vor allem in der Schwangerschaft, wenn die nicht rechtzeitig zu essen bekommen hat, da war das ein die unausstehlich, nervlich, völlig am Ende. Aber wenn wir alle satt sind, dann ist es cool, Zeit miteinander verbringen. Jesus, das Manna vom Himmel. Und das Wort Gottes ward Fleisch und wohnte unter uns. So heißt es in Johannes 1, Vers 14. Und da diese Fleischwerdung Jesu, der haben wir folgende Aspekte zu verdanken. Zum einen, dass wir die Möglichkeit haben, die Herrlichkeit Gottes überhaupt auf und wahrzunehmen. Diese Versorgung von Gott zu bekommen, bekomme ich nicht, wenn ich in Ägypten bleibe, wenn ich in meinem alten, rotierenden Leben bin, wo mein Alltag von Arbeit, Essen, Schlafen bestimmt ist. Wir können da nicht ausbrechen und sagen, ich möchte eigentlich jetzt nur noch irgendwo an einem Strand in Marokko mein Leben da fristen. Das wird mich nicht ausfüllen. Die Wüstenwanderung war auch anstrengend. Und sie hat auch mit Mühe, mit Herausforderung, mit manchmal auch mit einer ganz schönen Disziplin zu tun gehabt. Aber der Fokus lag auf einem anderen, nämlich dass wir eine Perspektive der Herrlichkeit Gottes haben und dass er uns doch in allem versorgt. Zweitens, zweiter Gedanke, die Kraft. Wenn wir das Wort Gottes hören, dann gibt es uns die Kraft zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Wie oft hängen wir eigentlich als Christen da und wissen gar nicht, was uns doch verheißen wurde, weil wir die Verheißung nicht kennen. Jesus sagt an einer Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und eigentlich bitten wir nicht, weil wir Unwissende sind. Und wir sind Unwissende, weil wir nicht ins Wort Gottes schauen. Und ein drittes, die Hoffnung, dass wir nicht im Tod bleiben müssen, sondern dass wir durch Christus Auferstehung, die Auferstehung Gottes in uns haben und die uns ins ewige Leben hineinzieht. Und ich sage euch, ey, wenn ich doch keine Angst vorm Tod habe, was meint ihr, wenn ich mir das ja auch immer wieder bewusst mache, dann heißt es nicht, dass ich leichtsinnig lebe und umso schneller fahre oder sonstige riskante Dinge mache, aber die Menschen merken, ob ich in einer gewissen Angst etwas zu verpassen lebe oder auch damit nicht klarkomme, dass meine Muskeln, meine Kräfte auch mit dem Alter schwinden oder ob ich sagen kann, das Leben war ja nur ein Foretasting, das Beste kommt doch noch. Jesus, das Fleisch gewordene Manna ist die Antwort auf unsere Not. Ich möchte beten. Jesus, es ist schon beeindruckend, wie so eine Geschichte, alttestamentliche Begebenheit, die das Volk Israel und Mose und Aaron erlebt haben, uns eigentlich so ein Bild auf unsere heutige Zeit hier ist. Und Jesus, wir könnten außer zurück nach Ägypten gehen, gar nicht in der Zeit überleben, wenn wir nicht von dir tägliche Versorgung bekommen, durch dein Wort und durch dich selber. Jesus, ich hoffe und ich bete, dass diese Predigt heute uns Mut macht, echt eine gesunde Ernährungsstrategie zu haben, dass wir uns täglich mit deinem Wort auseinandersetzen und eigentlich, wie es da sagt, am Sonntag echt chillen können und sagen, wir kommen in Gottesdienst zusammen als welche, die mit einem vollen Krug Manna kommen und anderen geben können. Und für uns reicht's auch. Und die nicht halb verhungert geistlich gesehen, sich so durch die Woche schleppen, um irgendwie am Sonntag wieder aufzutanken. Jesus, ich bete dich, dass du durch die Reihen gehst und dass du in uns dieses Verlangen schenkst. Ja, manchmal geht mir das auch auf den Keks. Und ich würde fast sagen, ich hab's eigentlich satt. Und warum musste so sein? Aber Herr, schenk uns da echt die Dankbarkeit, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du uns durch dein Wort versorgst. Dass du es bist, der das übernatürlich schenkt und vollbringt. In Jesu Namen. Ich möchte uns gerade einladen, so jetzt noch einen Augenblick in diesem Gebetsatmosphäre zu bleiben. Und auch für jeder für sich so die Möglichkeit hat, einfach so mit Gott im Gespräch zu sein und zu sagen, Herr, wie wollen wir es denn machen? Wie soll mein Ernährungsplan aussehen von deinem Wort und von dem Austausch mit dir? Und wo darf ich noch lernen, mich an das zu halten, was du sagst? Jesus, und ich bete auch, dass dort, und ich bitte dich um Vergebung, dort wo wir nicht am Jammern sind auf unserer Reise ins verheißene Land, und wo wir dich eigentlich immer wieder, dich versuchen. Herr, schenk uns da echt ein demütiges Herz und einen sanften Geist in Jesu Namen. Amen.